Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Auswärts. Bevor es mit der Folge selber losgeht, noch ein kurzer Hinweis zur aktuellen Relevanz des Themas. In der Folge heute geht es ja um den internationalen Status Taiwans, das in vielen internationalen Organisationen und unter anderem eben auch in der UN bei den Vereinten Nationen nicht als Staat anerkannt wird. Das führt zu allerlei Absurditäten und Komplikationen, über die wir in der Folge auch mit dem Journalisten Klaus Badenhagen sprechen. Kurz vor der Folge wollten wir jetzt aber nochmal darauf hinweisen, dass das Thema auch in den letzten Tagen nochmal an aktueller Relevanz gewonnen hat. Denn eine der internationalen Organisationen, an denen Taiwan nicht offiziell teilhaben darf, ist die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Wir verlinken das auch noch in den Shownotes, aber Taiwan zählt ja in Zeiten der Coronavirus-Pandemie als eine der Regierungen, die es bisher relativ erfolgreich geschafft hat, das Virus zu unterdrücken und einen großen Ausbruch im eigenen Land zu verhindern. Doch da Taiwan offiziell nicht als Staat gilt und wenn den Vereinten Nationen nicht als unabhängige Stadt anerkannt wird, darf es eben auch nicht an der Weltgesundheitsorganisation teilnehmen, die in vielen Teilen die internationale Reaktion auf das Virus koordiniert. Da gab es in letzter Zeit auch viel Berichterstattung darüber. Unter anderem wirft die taiwanesische Regierung der Weltgesundheitsorganisation vor, ihre Fragen nicht beantwortet zu haben und auch Daten und Informationen, die die taiwanesische Regierung der WHO zur Verfügung gestellt hat, nicht an andere Mitgliedstaaten weiterzugeben. Andersrum ist es auch so, dass die WHO wohl in der Vergangenheit schon während des SARS-Ausbruches 2002 und 2003 relevante Informationen nicht mit Taiwan geteilt hat und es so schwieriger gemacht hat für den Inselstaat auf die damalige Epidemie zu reagieren. Genau, also angesichts dieses aktuellen Hintergrundes ist es dann natürlich besonders passend. Behalte das einfach ein bisschen im Hinterkopf, dass diese ganzen diplomatischen Komplikationen, um die es jetzt in der Folge heute geht, auch besonders gerade wieder eine erhebliche und enorme Relevanz für die Politik haben und auch für das Leben der Menschen in Taiwan haben. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernostwärts. Dieses Mal aufgenommen in einem Park in Taipei. Mir gegenüber sitzt Klaus Badenhagen. Hi.
Hallo, freut mich.
Klaus ist freier Journalist für deutschsprachige Medien in Taiwan und ein Teil des Weltreporter-Netzwerks. Du lebst jetzt seit über 10 Jahren hier
und berichtest von dir. Ich war 2008 das erste Mal hier. Da waren gerade Präsidentenwahlen und das war so spannend, dass ich 2009 dann hergezogen bin und gedacht habe, ich riskiere es mal als freier Journalist und jetzt bin ich immer noch hier.
Ja. Genau, also Klaus' Berichterstattung ist auch definitiv sehr zu empfehlen für Leute, die sich dafür interessieren, Ereignisse in Taiwan regelmäßig zu folgen, auch wenn es eben um deutschsprachige Berichterstattung geht. Wir wollten heute aber einmal über ein Thema reden, das sowohl historische als auch aktuelle Themen zusammenbringt, und zwar den Status, den politischen Status Taiwans. Das ist ja ein Thema, was in der aktuellen Geopolitik immer wieder aufkommt. Aber wir haben das auch im Vorgespräch schon gesagt, wenn man diese Frage wirklich beantworten möchte, so ein bisschen so, wo gehörte Taiwan zu, was für einen Status hatte es, dann muss man eigentlich wirklich weit zurückgehen, und zwar bis ins 17. Jahrhundert.
Ja, also ich merke das auch bei meinen eigenen Berichten oder wenn ich gucke, was andere Medien über Taiwan berichten. Es muss ja immer irgendwie, diese Hintergründe müssen ja erklärt werden, aber sie sind nun mal kompliziert und oft ist einfach nicht der Platz und die Zeit dafür da und dann versucht man halt irgendwelche Formulierungen zu finden, die das möglichst gut zusammenfassen und leider läuft das oft auf dieses China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz hinaus. Das ist eine ziemlich doofe Formulierung, können wir auch nochmal nachher vielleicht in Ruhe drüber reden. Oder es wird gesagt, Taiwan das andere China, das freie China, solche Sachen. Aber jetzt können wir uns ja zum Glück mal die Zeit nehmen, darüber zu reden. Und der Grund, dass wir so weit zurückgehen wollen jetzt ins 17. Jahrhundert, ist auch, dass die Begründung aus Peking von der chinesischen Regierung, warum sie Anspruch auf Taiwan erheben, ist ja immer, dass sie sagen, wir, die Volksrepublik, sind die Vertreter, die einzigen legitimierten Vertreter Chinas überhaupt und Taiwan hat schon immer zu China gehört historisch und deswegen haben wir jetzt immer noch die Oberhoheit über Taiwan. Wenn man sich das genauer anguckt, was heißt diese schon seit immer zu China gehört, wenn wir jetzt mal so ins Jahr 1600 gehen, dann haben auf Taiwan zu dem Zeitpunkt eigentlich in Anführungszeichen nur die indigenen Ureinwohner gelebt, die mit den Chinesen oder den Han-Chinesen auch ethnisch, kulturell überhaupt nichts zu tun haben. Und es haben vielleicht nur so einzelne versprengte chinesische Fischer oder Piraten überhaupt sich auf Taiwan angesiedelt damals. Also nicht erwähnenswert. Dann sind wir jetzt in dem Zeitalter, wo die europäischen Mächte damals angefangen haben, sich nach Asien auszudehnen, hier wegen Gewürzhandel und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt waren die Holländer natürlich eine große Seefahrernation und die haben überlegt, sie wollen gerne mit Japan Handel treiben. Die Japaner wollten sie aber keine Niederlassung auf ihrem Gebiet errichten lassen, also haben die ein Stück weiter südlich geguckt und sind zunächst auf die Panghu-Inseln gestoßen, also die Pescadoren auch genannt, die so ein Stück vor Taiwan in Richtung China liegen. Wollten da gerne sich ansiedeln, da hat aber der chinesische Kaiser damals, die Ming-Dynastie noch, hat gesagt, nein, das ist uns zu dicht vor unserer Küste und das sind unsere Inseln. Aber so ein Stück weiter, da liegt ja dieses Taiwan, da haben wir nichts mit zu tun, da könnt ihr hin. Und haben die Holländer gesagt, okay, und haben da, wo heute die Stadt Tainan in Südtaiwan sich befindet, eine Festung und einen Hafen gebaut. Und haben dann angefangen, sich da zu etablieren. Und weil sie gemerkt haben, dass man das wirklich auch als Kolonie nutzen kann, dass man da landwirtschaftliche Produkte anbauen kann und so weiter, haben sie gesagt, jetzt brauchen wir Arbeitskräfte. Wir können jetzt nicht lauter Holländer hier rüber schaffen, aber sie haben nach China geguckt und haben aus den armen Küstenprovinzen gegenüber halt im großen Stil damals chinesische Arbeiter und Bauern rüber geschafft und hier als ihre quasi holländischen Kolonialuntertanen angesiedelt und arbeiten lassen. Und ungefähr zur gleichen Zeit waren auch die Spanier unterwegs. Die Holländer saßen ja in was heute Indonesien ist und die Spanier saßen auf den Philippinen. Die Spanier wollten auch mehr Richtung Norden nach Japan. Und haben sich dann hier im Nord-Taiwan, da wo heute Danshui ist, also ein Vorort von Taipeh quasi an der Mündung des großen Flusses ins Meer, haben die Spanier sich auch eine Siedlung aufgebaut. Das lief dann eine Weile nebeneinander her, bis irgendwann die Holländer gesagt haben, warum sind die Spanier hier oben, sind hier hochgezogen und haben die Spanier rausgeworfen und dann waren die Holländer auch hier oben, wo jetzt Taipeh ist. Und sah dann also so aus, als ob sie hier ihre Position so über die Weile ganz gut ausbauen könnten. Dann ist ihnen aber die große Geschichte dazwischen gekommen, und zwar ist in der Zwischenzeit in China etwas passiert. Die Dynastie der Ming wurde von den Manchu gestürzt. Also das Kaiserhaus wurde im Prinzip von ausländischen Invasoren, die Manchu haben traditionell auch nicht zu China gehört, überrannt. Und die Manchu haben gesagt, wir sind jetzt das Kaiserhaus und haben sich dann die Qing genannt. Also die Qing-Dynastie, die letzte Dynastie Chinas. Zu dem Zeitpunkt gab es aber noch Heerführer und Truppen, die noch loyal zu dem alten Kaiserhaus standen und die gesagt haben, wir wollen uns mit dieser Fremdherrschaft nicht abfinden. Und einer dieser Heerführer, quasi privat, man könnte auch Warlords sagen, war Koxinga, Zheng Qiangong. Der hatte gegenüber in Fujian, in der Provinz Fujian, seine Truppen stehen und hat gesagt, unser Ziel ist es, diese Fremdherrschaft zu beenden. Und dann gab es noch so einen letzten Nachkommen der Ming-Kaiser, so einen Prinzen, den quasi wieder auf den Thron zu bringen. Aber damit wir das schaffen können, müssen wir uns erstmal an einen Ort zurückziehen, wo wir unsere Kräfte sammeln und uns auf die große Invasion und Schlacht vorbereiten können. Und hat dann auch geschaut, wohin können wir gehen und ist auch auf Taiwan gekommen. Dann ist er mit seiner Flotte von China rübergesegelt und ist vor dem holländischen Fort in Tainan aufgekreuzt. Nun waren die Holländer natürlich da, waren auch nicht begeistert und das hat zu einer, ich glaube, fast einjährigen Belagerung geführt. Also eine chinesische Armee hat die Europäer, die Holländer hier in Taiwan belagert. Es gab auch Kämpfe, Gefechte, Kanonen und so weiter. Und am Ende haben sie es geschafft, dass die Holländer die Fahne gestrichen haben und sich ergeben haben. Wahrscheinlich jetzt auch für alle möglichen chinesischen Nationalisten sämtlicher Couleur auch wieder so ein wichtiges Ereignis, weil es sich natürlich prächtig ausbeuten lässt, in jeweils eigenen Sinn. Auf jeden Fall, die Holländer sind abgezogen, man hat sie auch abziehen lassen, man hat jetzt nicht irgendwie bis auf dem letzten Mal niedergemacht. Und daraufhin hatte Koxinga mit seiner chinesischen Armee hier das Sagen in Taiwan und hat zunächst mal auch angefangen, ein Staatssystem aufzubauen. Und nachdem dann klar wurde, so ganz schnell ging das nicht mit dem zurück nach China segeln und das andere System wieder einrichten. Da gibt es ja auch wieder interessante historische Parallelen, Stichwort Chiang Kai-shek 1949, ist er dann dazu übergegangen, hier auch ein Staatswesen aufzubauen. Also mit Verwaltung, Agrarwirtschaft und so weiter und alles, was dazugehört. Er selber ist dann relativ schnell gestorben, das hat dann sein Sohn weitergeführt und jetzt sind wir so um das Jahr 1660 rum, haben wir also quasi ein chinesisches Königreich hier auf Taiwan. Das hatte allerdings dann auch wiederum nicht so ganz lange Bestand, denn so um, ich habe jetzt nicht die ganz exakten Jahreszahlen, aber so um 1680 rum, hatten sich die Qing dann auf dem Festland wiederum so weit gefestigt, dass die gesagt haben, jetzt haben wir da noch diese eine offene Rechnung mit diesen Leuten, die hier drüben auf Taiwan sitzen und uns immer noch bedrohen, haben dann so eine kleine Armada ausgerüstet, haben gesagt, jetzt geht's los und sind erstmal wieder bis Panghu gefahren, also diese Inselgruppe auf halbem Weg, haben die erobert und dann mittlerweile war hier schon der Enkel von Koxinga dran, haben die eingesehen, dass ihre Position nicht mehr zu halten war und haben sich dann den Qing ergeben. Also dann war nach, auf jeden Fall deutlich weniger als 50 Jahren, war es dann mit diesem Koxinga Donghai-Königreich hier auch wieder vorbei. Dann hatten die Qing, also das chinesische, manche sagen, es waren keine Chinesen, es waren die Manchu, okay, aber dieses Kaiserhaus der Qing hatte hier dann das Sagen. Und die wussten erstmal nicht so richtig, was sie mit Taiwan machen sollten. Die hatten kein Interesse, das hier groß zu besetzen und zu kolonisieren. Aber andererseits haben sie ja gesehen, es war ein riskanter Stützpunkt. Also es konnte immer wieder sein, dass sich da Leute festsetzen, die sie in China quasi bedrohen und waren also gezwungen, auch so eine Militärgarnison hier zu lassen. Haben dann aber zunächst mal zum Beispiel sämtliche Einwanderung vom chinesischen Festland hierher auch verboten. Und es ist natürlich trotzdem, weil sich dann rumgesprochen hatte, dass hier in Taiwan viel Platz war, viel fruchtbarer Boden, tolle Bedingungen für Landwirtschaft, haben sich dann so, jetzt sind wir im 18. Jahrhundert, auch ganz viele Chinesen aus den Küstenprovinzen auf eigene Faust aufgemacht, über die Taiwanstraße zu fahren, weil sie hier einfach die Hoffnung hatten, als Siedler sozusagen ganz neu anzufangen unter viel besseren Bedingungen, weit weg von der korrupten Verwaltung zu Hause. Da haben wir jetzt interessante Parallelen zur Besiedlung Nordamerikas und zum sogenannten Wilden Westen. Also es hat sich dann hier so eine halb legale, halb illegale Siedlergesellschaft gebildet, die mit Clanstrukturen organisiert war und die dann hier in Kämpfe mit den indigenen Taiwanern natürlich denen das Land abgenommen haben und die immer weiter zurückgedrängt haben. Und die Zentralregierung hatte nur eine ziemlich schwache Präsenz hier. Die haben zwar hier Truppen stationiert gehabt, aber haben sich nicht großartig eingemischt oder versucht, das hier zu einer großartigen Kolonie aufzubauen. So, jetzt sind wir schon mal ganz schön lang dabei. Wollen wir noch weitermachen?
Ja, gerne. Wir sind jetzt im 18. Jahrhundert. Die Qing haben so ein bisschen eine Kontrolle über Taiwan. Ich würde auch empfehlen, sich das mal anzuschauen, wie nah Taiwan tatsächlich an der chinesischen Küste dran ist. So, wodurch es überhaupt erst möglich ist, dass Leute einfach mal eben so rüberfahren und wodurch es eben auch militärisch zu so einem Dorn in der Seite der Qing
also geworden ist. Also deutlich unter 200 Kilometer, aber die Taiwanstraße galt schon immer als sehr trügerisch und gefährlich wegen der Winde. Also es war keine einfache Überfahrt hier. Es war damals schon immer so ein Risiko und ein Abenteuer auch. So, jetzt sind wir langsam im 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, als die Qing-Dynastie in China dann mit den Opiumkriegen und dem Taiping-Aufstand und so weiter zu tun hatte. Also auch schwer beschäftigt, wo die Europäer noch weiter angefangen haben, sich imperialistisch hier nach Asien auszubreiten. Und da war Taiwan aber noch immer keine offizielle Provinz. Also es war noch immer der Provinz Fujian unterstellt und es war so ein Vorposten. Und auf den Karten aus dieser Zeit ist dann auch nicht ganz Taiwan irgendwie als deren Gebiet eingezeichnet, sondern quasi der Westküstenbereich hier, die Küstenebene bis zu den Bergen. Denn ab den Bergen war das Gebiet der Ureinwohner und da hatten die Han-Chinesen damals schon nichts zu melden, haben sich rausgehalten. Es gab auch so eine inoffizielle Grenzlinie, die man dann versucht hat einzuhalten. Und später gab es dann einen Vorfall zum Beispiel, als einige der Indigenen hier dann Japaner niedergemacht hatten und die Japaner sich beim Kaiserhof in Peking beschwerten, haben die dann gesagt, geht uns nichts an, das war auf der Ostseite von Taiwan, da ist gar nicht unser Bereich, da haben wir eh nichts zu melden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts jetzt, als das chinesische Kaiserhaus schon im Prinzip schwächer wurde und schon sehr geknirscht hat, hat ein Gouverneur, ein Beamter erkannt, wie wichtig Taiwan ist, gerade im Hinblick darauf, dass jetzt auch Japan plötzlich so als Akteur hier nach der Zwangsöffnung durch die Amerikaner auf den Plan getreten ist und dass sie plötzlich auch koloniale Ambitionen hatten, weil die es den Europäern nachmachen wollten und so Richtung Süden geguckt haben, hat der erkannt, dass China jetzt endlich ernsthaft was unternehmen müsste, um Taiwan zu sichern und hat dann hier als Gouverneur angefangen, zum Beispiel Eisenbahnlinien zu bauen, damit man überhaupt Truppen und Waren von einer Stadt in die andere schaffen konnte, eine bessere Verwaltung aufzubauen. Und dann ist Taiwan auch, ich glaube, es war 1887 ist Taiwan überhaupt erst offiziell in den Rang einer chinesischen Provinz erhoben worden, im damaligen Qing-Kaiserreich. Er hat dann zum Beispiel auch hier die Stadtmauer rund um Taipeh gebaut, mit den Stadttoren, um halt Taipeh gegen eventuelle Angriffe zu verteidigen. Das hat allerdings alles nicht so wahnsinnig viel geholfen, denn schon ein paar Jahre später, jetzt sind wir im Jahr 1895, gibt es einen Krieg zwischen dem Qing und Japan, der Sino-Japanische Krieg, da ging das damals um Korea, soweit ich weiß, wurde also gar nicht hier in Taiwan ausgetragen. China hat diesen Krieg verloren, weil die Japaner schon so modernisiert waren, nach europäischem Vorbild. Und die Japaner haben dann als Siegermacht gesagt, als Kriegsbeute wollen wir Taiwan haben. Das tretet ihr bitte an uns ab, für immer und ewig, völkerrechtlich. Und da wurde ein Vertrag unterschrieben, 1895, in dem die Qing Taiwan an die Japaner abgegeben haben, mit Brief und Siegel. So, die Japaner selber waren davon, die Leute auf Taiwan selbst, die Chinesen, die in Taiwan gelebt haben, waren davon natürlich nicht begeistert. Es gab eine kurzlebige Widerstandsbewegung, die auch so eine Art Guerillakrieg gegen die Japaner geführt hat, als sie dann hier eingerückt sind, um ihre Insel in Besitz zu nehmen. Aber nach ein paar Jahren war die dann auch niedergeschlagen, auch ziemlich brutal damals. Aber dann so Anfang des 20. Jahrhunderts war hier dann, ja, wie soll man sagen, Ruhe im Karton, also der Widerstand war befriedet, während in China ja zu der Zeit die chaotischen Jahrzehnte eigentlich erst losgingen. Ja.
Und die Qing dann auch zu dem Zeitpunkt fiel und dann bald die Republik China gegründet wurde.
Genau, das alles, diese ganzen Wirren dieser Zeiten, also auch diese Warlord-Zeit, wo die sich da gegenseitig Schlachten geliefert haben in den 10er und 20er Jahren, das ist halt alles an Taiwan vorbeigegangen, weil die zu der Zeit eine japanische Kolonie waren. Und die Japaner, nachdem sie diesen Widerstand dann niedergeschlagen hatten, haben gesagt, jetzt wollen wir den Europäern beweisen, dass wir auch noch besser als die eine Kolonie aufbauen und gescheit verwalten können und haben dann angefangen hier in Taiwan von Verkehrswegen über Gesundheitsversorgung, Ärzte in jedem Dorf, Schulsystem, alle gehen zur Schule, müssen natürlich Japanisch lernen als gute japanische Untertanen und so weiter, haben aber wirklich eine Menge hier in die Infrastruktur gebaut, haben angefangen hier Fabriken aufzubauen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass das zum einen natürlich dem Mutterland dienen sollte und zum anderen auch schon als Sprungbrett für eine weitere japanische Expansion dann in Richtung Südostasien gedacht war. Sie haben zum Beispiel den Hafen von Kaohsiung gegründet, weil der halt ganz im Süden liegt und dann wieder sich da angeboten hatte. Aber unterm Strich hatte Taiwan dann, wenn wir jetzt so in den 20er, 30er Jahren schauen, eine Phase der Ruhe und des wirtschaftlichen Aufschwungs und der allgemeinen Zufriedenheit als Untertanen des japanischen Reiches.
Könntest du, weil du hattest ja erwähnt, dass die indigenen Einwohner in Taiwans auch nie wirklich voll unter der Kontrolle der Qing waren, weißt du, wie es denen ergangen ist unter der japanischen Herrschaft?
Ja, also die Japaner waren dann die Ersten, die ernsthaft gesagt haben, wenn wir jetzt schon Taiwan kontrollieren, dann auch ganz Taiwan und dann bitte auch die Berge und die Gebiete, wo die Ureinwohner leben. Und dann hat das bis in die 30er Jahre hinein noch schwere Kämpfe gegeben oder auch Gräueltaten, wo halt Expeditionstrupps in die Berge ausgesandt wurden. Die Ureinwohner haben dann auch versucht, auf ihre Art, also auch guerillakriegsartig sich zu wehren. Dann gab es einen Vorfall, wo ein Stamm, ein Dorf, was eigentlich schon als befriedet galt, sich dann, ich glaube, das waren so um 1930, aufgelehnt hatte und bei einer Veranstaltung überraschend ganz viele Japaner massakriert hatte, also auch Zivilisten, die da waren. Daraufhin als Vergeltung haben die Japaner dann Flugzeuge mit Giftgasbomben losgeschickt und so. Also das ging noch bis in die 30er Jahre rein, bis da wirklich auch der letzte Widerstand gebrochen war. Aber man kann sagen, dass dann in den 30er Jahren, so am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, als ja auch Japan dann wiederum nach einer kurzzeitig durch eher liberalen Phase auch militaristisch wurde, hatten sie Taiwan dann wirklich unter Kontrolle bekommen.
Und genau, wir wissen dann, dass Japan ja den Zweiten Weltkrieg quasi mitverliert auch. War Taiwan vom Zweiten Weltkrieg betroffen?
Ja, also die Taiwaner mussten als japanische Untertanen natürlich auch mit in der japanischen Armee dienen. Die Japaner haben, soweit ich das weiß, gezögert, die chinesischstämmigen Taiwaner jetzt mit ihren Truppen nach China zu schicken, um da gegen die Chinesen zu kämpfen, weil man doch an der Loyalität gezweifelt hat. Aber die Ureinwohner, die waren damals, wie das auch heute noch ist, militärisch galten als große Stütze, also als in Anführungszeichen gute Soldaten. Also da hat man zum Beispiel auch ganze Einheiten von taiwanesischen Ureinwohnern in den Dschungelkrieg nach Südostasien, zum Beispiel im Indonesien und so weiter geschickt, die dann da gekämpft haben. Und Taiwan war ein wichtiger Stützpunkt der Japaner und ist dann auch, als die Amerikaner in den Pazifik immer weiter vorgedrungen sind, ist dann auch Ziel von amerikanischen Bombenangriffen gewesen. Also hier wurde auch versucht, japanische Infrastruktur, Fabriken und so weiter zu zerbomben, und es gab auch Angriffe hier auf die Innenstadt von Taipeh, also gar nicht weit von hier, die Zhongshan-Halle, das Gebiet da rundherum lag großenteils in Trümmern. Und ganz am Ende des Krieges gab es sogar die Überlegung, die große Invasion der Amerikaner in Taiwan starten zu lassen. Also zunächst mal die Amerikaner in Taiwan landen zu lassen und dann von hier aus sich Richtung japanische Hauptinseln vorzuarbeiten. Da hat man sich dann aber für einen anderen Weg entschieden, der dann über Okinawa ging. Also es hätte auch alles ganz anders laufen können. Aber so gab es, Taiwan war jetzt nicht flächendeckend verwüstet, aber es gab Kriegsschäden hier. Und als dann der Krieg nach dem Abwurf der Atombomben, als die Japaner dann kapituliert haben, standen aber trotzdem noch die japanischen Truppen hier in Taiwan, und die japanische Verwaltung hier in Taiwan war noch voll im Platz und voll funktionsfähig. Also jetzt reden wir Sommer 1945.
Ja. Genau, und dann, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben die USA die Kontrolle übernommen offiziell für eine kurze Zeit, ist das korrekt?
Also die Japaner haben vor den USA kapituliert, inklusive Aufgabe aller ihrer Kolonien, also oder aller besetzten Gebiete in Asien. In dem Moment hatten die USA als Siegermacht über Japan also das Recht zu entscheiden, wie es weitergeht. Und sie haben sich in dem Moment dazu entschieden, ihren Verbündeten, nämlich der Republik China, über die wir jetzt auch gar nicht geredet hatten, die ja in der Zwischenzeit, während Taiwan japanisch war, auf dem Festland, das Kaiserreich irgendwann abgelöst hatte, sich irgendwann auch gefestigt hatte, eine Zeit lang ja wirklich auch ganz China effektiv kontrolliert hat. Das waren dann die Verbündeten der USA im Zweiten Weltkrieg, die Alliierten. Und den hat man dann mit Chiang Kai-shek an der Spitze, haben die USA dann in dem Moment gestattet, Taiwan von den Japanern zu übernehmen und ihre Truppen hierher zu schaffen. Und ich glaube, da waren dann sogar amerikanische Schiffe daran beteiligt, die nationalchinesischen Truppen 1945 hier mit nach Taiwan zu bringen.
Genau, dazu muss man auch, eine Sache, die glaube ich auch noch wichtig ist, was die Republik China angeht, ist, dass sie sich während des Zweiten Weltkrieges so eine Art Waffenstillstand mit den Kommunisten verhandelt hatte. Also die Kommunisten in China damals auch schon eine große, relativ wichtige politische Gruppe waren und auch militärisch wichtig waren, und es gab so einen kurzen Waffenstillstand im Sinne von, wir kämpfen jetzt zusammen gegen die Japaner. Inwieweit, wie viel da die kommunistischen Streitkräfte und die nationalistischen Streitkräfte, wie man die Republik China nennt, beigetragen haben, das ist eine andere Folge, über die man auch eine Frage, über die man stundenlang reden kann. Aber letztendlich läuft es dann eben darauf hinaus, dass sobald die Japaner dann verloren haben, dieser Bürgerkrieg im Endeffekt wieder ausbricht zwischen diesen beiden
Genau, auf dem Festland bricht er dann nach 1945 relativ schnell wieder aus. Hier in Taiwan ist die Situation derzeit so, die chinesischstämmigen, wir sitzen gerade vor dem Museum, was auch diese Geschichte ein bisschen erzählt, das sogenannte 228-Museum, die chinesischstämmigen Taiwaner waren zum großen Teil erstmal ganz froh, dass sie jetzt wieder in den Schoß des Mutterlandes kamen. Also es gab natürlich auch hier welche, die sich unter der japanischen Zeit gut arrangiert hatten, Großgrundbesitzer und Industrielle und so weiter. Aber die Stimmung war eher so, dass man froh war, jetzt wieder chinesisch zu werden. Und man hat dann auch Empfangskomitees vorbereitet und die nationalchinesischen Flaggen gehisst und so weiter. Aber als dann die KMT, nationalchinesischen Truppen, 1945 hier an Land gingen, dann waren die Leute ziemlich entsetzt, weil die hatten jetzt so strahlende Befreier erwartet. Aber was da kam, waren total abgekämpfte Kriegsveteranen, die seit über 10 Jahren von einer Schlacht in die nächste kamen, nichts zu fressen hatten, keine Kleider, keine ordentlichen Uniformen hatten, die sie getragen, die total abgerissen hierher kamen, die irgendwelche ungebildeten Bauern aus den tiefsten chinesischen Provinzen kamen, die jetzt hier quasi die neuen Herren symbolisieren sollten. Und die Taiwaner waren erstmal ziemlich entsetzt und auch nicht nur davon, wie die aussahen, sondern auch, wie die sich aufgeführt haben. Denn aus Sicht der nationalchinesischen Regierung waren die Chinesen, die in Taiwan lebten, Kollaborateure. Also die hatten ja 50 Jahre lang sich vor den Japanern geduckt und sich beherrschen lassen und sogar mit denen gekämpft im Krieg. Das mussten ja Verräter sein und so wurden die auch behandelt. Also man hat sie dann nicht wie Landsleute behandelt, sondern eher wie die Bevölkerung eines besetzten Landes. Und das hat dann, dazu kam noch eine sehr korrupte Verwaltung, die dann gleich die Gelegenheit nutzte, alles, was die Japaner, die dann sehr schnell Taiwan verlassen mussten und alle zurück nach Japan geschickt wurden, alles, was die Japaner hier an Infrastruktur hinterlassen hatten, auszubeuten, aufs Festland zu schaffen, sich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und so kam das 1947, während auf dem Festland der Bürgerkrieg wieder voll tobte, kam das hier auf Taiwan zu einem Volksaufstand gegen diese korrupte neue Herrschaft. Und die Taiwaner haben gefordert, mehr Mitbestimmung zu haben und sie haben gefordert, einfach besser verwaltet zu werden. Dann gab es auch Ausschreitungen, wo auch chinesische Bürger von den Taiwanern umgebracht wurden und umgekehrt. Und am Ende lief es darauf hinaus, dass mit Chiang Kai-sheks Billigung neue Truppen hergeschickt wurden, mit dem expliziten Auftrag dafür zu sorgen, dass hier wieder Ruhe ist. Also der hatte gerade den chinesischen Bürgerkrieg natürlich. Der wollte nicht hier irgendwie noch eine zweite Front gegen irgendwelche Taiwaner haben, die sich ungerecht behandelt fühlten. Hat also gesagt, hier ein paar kampferprobte Einheiten, schick rüber und sorg dafür, dass da Ruhe ist. Und das haben die dann auf die bewährte Art und Weise gemacht, die sie halt gewohnt waren. Die haben halt erst geschossen und dann gefragt und haben also dafür gesorgt, dass jeder, der irgendwie im Verdacht stand, Aufrührer zu sein oder der verdächtig war, weil er zum Beispiel Anwalt war oder weil er irgendwann mal als Bürger so eine Unterschriftenforderungsliste mit unterschrieben hatte, wurde halt an die Wand gestellt, auf offener Straße erschossen, ins Hafenbecken geworfen. Also da gibt es auch Schilderungen, wie wirklich diese Truppen von Ort zu Ort vorgerückt sind und einfach wahllos von den Wagen raus auf Menschen geschossen haben, halt nur mit dem Ziel, möglichst Terror zu verbreiten, jeden aus dem Weg zu schaffen, der irgendwie Ärger machen könnte, damit hier wieder Ruhe ist. Und das war dieser sogenannte 228-Aufstand von 1947.
Dazu eine Sache, die vielleicht auch ganz spannend ist, um das nochmal hervorzuheben in diesem Punkt, weil du sagst ja auch, du sprichst von Taiwanern und Chinesen und da merkt man schon, manchmal sagen ja Leute, naja, man könnte ja sagen, die Leute in Taiwan seien chinesisch, weil sie ethnisch chinesisch sind, aber an Momenten wie diesen aus der taiwanesischen Geschichte merkt man eben auch, wie wichtig diese Unterscheidungen sind. Selbst Leute, die theoretisch ethnisch chinesisch sind und vielleicht ihre Vorfahren im Festland China haben, dass es politisch eine komplett andere Gruppe war, die den Chinesen vom Festland dann gegenüberstand.
Also spätestens ab 1945 muss man da einfach unterscheiden, denn das, was wir jetzt mal Taiwaner nennen wollen, deren Vorfahren Ur-Ur-Ur-An waren zwar auch irgendwann mal aus China gekommen und sie waren ethnisch gesehen meinetwegen auch Han-Chinesen, aber sie haben halt seit sehr, sehr langer Zeit eine komplett andere Entwicklung durchgemacht. Sie waren gerade 50 Jahre lang als Japaner erzogen worden. Sie sprachen zum Beispiel auch gar kein Mandarin-Chinesisch. Also sie sprachen Japanisch und sie sprachen das, was man Taiwanesisch nennt, also quasi den lokalen Dialekt aus Fujian, der hier mit hergebracht wurde. Und es waren einfach, realistisch gesehen waren es einfach zwei unterschiedliche Volksgruppen zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich zieht sich das bis heute hin, inwieweit kann man von Taiwaner als Chinesen reden oder nicht. Dann gibt es im Chinesischen, gibt es halt Zhongguoren und Huaren. Da kann man es noch eher unterscheiden, wenn man es auf Deutsch oder Englisch sagt, dann impliziert man immer auch irgendwie gleich so eine Zugehörigkeit zu dem Staat China, also Volksrepublik. Also der ganze Begriff ist natürlich sehr umstritten und jeder wendet Chinese, Taiwanese, Taiwaner auch so in seinem Interesse an hier.
Genau, vielleicht können wir dann zurückgehen quasi zur Geschichte nochmal. Wie geht's dann weiter? Ende der 40er vor allem dann.
Ja, dann hatten wir diesen Volksaufstand von 47, der war niedergeschlagen und auf dem Festland sah es dann aber für die Nationalchinesen immer schlechter aus, weil Mao Zedongs kommunistische Truppen hatten den Rückhalt der Landbevölkerung und auch da galt die nationalchinesische Regierung als zu korrupt und unfähig, sodass also die Masse des Volkes nicht mehr hinter ihr stand. So dass dann Mao relativ schnell da das Festland aufrollen konnte und so 1949 war dann klar für Chiang Kai-shek und das nationalchinesische System, das lässt sich hier nicht mehr halten. Wenn wir überhaupt noch irgendwie eine Chance haben wollen, müssen wir uns irgendwohin zurückziehen und da neu sammeln und aufstellen. Wo soll das sein? Und dann hatten sie im Prinzip zwei große Inseln. Das eine war Taiwan, was ihnen gerade 4 Jahre vorher erst wieder in Schoß gefallen war. Und das andere war die Insel Hainan im südchinesischen Meer. Und die KMT-Verbände haben sich halt im ganz großen Stil abgesetzt, vor allem nach Taiwan, auch nach Hainan. Hainan ist dann allerdings ziemlich schnell gefallen, ist also von den Kommunisten erobert worden, während sie es also geschafft hatten, hier mit, ich glaube, die Zahlen schwanken immer zwischen 1 und 2 Millionen, also sagen wir mal 1,5 Millionen Mann, der komplette Verwaltungsapparat der Republik China, inklusive Regierungssystem, Parlament und so weiter, die Militärführung und so viele Soldaten und andere loyale Bürger wie halt irgendwie möglich, haben es hier rüber nach Taiwan geschafft und sind dann auch hier von den Kommunisten unbehelligt geblieben. Einer der Gründe da wiederum, 1950 brach der Koreakrieg aus und der hat dann die Amerikaner wiederum überzeugt, dass es irgendwie doch in ihrem Interesse ist, hier noch loyale Verbündete vor Ort zu haben. Und dann haben die Amerikaner 1950 ihre Flotte in die Taiwanstraße geschickt und dafür gesorgt, dass die Kommunisten, also wahrscheinlich hatten die auch gar nicht genug Schiffe, um nachzusetzen, aber dass also diese Invasionsdrohung von Taiwan für den Moment dann erstmal ausgeräumt war. Und dann konnte die Republik China, die ja nach wie vor weiter bestand, also hier wurde, das wird auch oft in Medienberichten falsch gesagt, hier wurde kein neuer Staat ausgerufen oder Chiang Kai-shek hat hier keine neue Regierung gegründet. Der hat einfach die Regierung für ganz China weitergeführt, war allerdings halt effektiv auf Taiwan und die beiden Inselgruppen Jinmen und Matsu, die halt noch direkt vom Festland als Brückenköpfe gehalten wurden, beschränkt. Und hat dann ja die 50er Jahre genutzt, einerseits hier seine Macht vor Ort zu festigen und andererseits auch wieder aufzurüsten mit dem Hintergedanken, irgendwann vielleicht wieder so wie Koxinga 300 Jahre vorher auch geträumt hatte, von hier aus das Festland wieder zurückzuerobern.
Genau, und das ist ja vielleicht auch, wert mal hervorzuheben, dass wir dann quasi 1949 haben wir dann so im Endeffekt so von den politischen Entitäten her so im Endeffekt den Zustand, der in gewisser Weise auch noch fortbesteht, dass wir jetzt die kommunistische Regierung in China haben, also Festland-China, und die Republik China in Taiwan, die im Endeffekt gerade unter Chiang Kai-shek immer noch für sich beansprucht, ganz China im Endeffekt zu regieren, legitim. Und wo auch dieser Traum viel beeinflusst, wieder zurück nach China zu gehen. Das ist dann ja auch wieder gespiegelt in der Art, wie in der Stadt geredet wird, wie Leute hier unterrichtet werden. Sie sind eine Zeitrechnung, die immer noch in Taiwan benutzt wird, wo die Jahre von der Gründung der Republik an gezählt werden. Genau,
wir haben jetzt das Jahr 109, wenn ich richtig rechne, nach Gründung der Republik. Oder es bricht jetzt an, das Jahr 109. Ja, Chiang Kai-shek in den 50ern, da begann dann in Taiwan das, was man die Zeit des Weißen Terrors nennt. Das heißt, das KMT-Regime hat wiederum ohne Rücksicht auf Verluste alles dafür getan, dass es hier gefestigt regieren konnte und nicht auch noch zu befürchten hatte, dass es zum Beispiel irgendwelche entweder pro-kommunistischen oder pro-Taiwan-Unabhängigkeitskräfte gab, die ihn Ärger machten. Also gerade die 50er Jahre, es ging bis in die 60er rein, war eine Zeit, wo auch die Geheimpolizei hier auch ohne viel Federlesens Leute von der Straße wegverhaftet hat aufgrund von Gerüchten, ihnen ohne Verfahren von Kriegsgericht oder vom Kriegsgericht kurzer Prozess gemacht wurde, die Leute an die Wand gestellt wurden, bis dann auch in den 60ern, kann man dann auch sagen, hatte auch Chiang Kai-sheks Regime seine Macht hier gefestigt. Dann fing dann auch an, wirtschaftlich das voranzubringen. Taiwan hat dann angefangen als Produzent für Massenartikel. Es fing so an mit Schuhen und Textilien und billigen Plastikkrams. Das war so in den 60ern, auf dem Weltmarkt aufzutreten. Und da spielte dann auch schon rein, dass man zu dem Zeitpunkt, wenn man nicht gerade Chiang Kai-shek ist, auch schon kapiert hat, dass es dieser Traum jetzt auch unrealistisch war, China zurückzuerobern. Sie hatten allerdings zu dem Zeitpunkt noch immer als Republik China, als Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und Siegermacht des Zweiten Weltkriegs, hatten sie noch immer den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, während die Volksrepublik ja damals überhaupt nicht in der UN war. Und so konnte man noch immer diese Illusion, die man auch dem Volk natürlich, jedem wurde eingeimpft, erst recht allen Schülern wurde eingeimpft, wir sind die guten Chinesen, wir sind die wahren Chinesen, drüben sind die kommunistischen Banditen, also irgendwann müssen wir die rechtmäßig wieder vertreiben. Das konnte man natürlich alles noch legitimieren mit diesem Anspruch auch, guck mal, die freie Welt, also der Westen, sieht uns ja auch als das echte China an. Und im Kalten Krieg war ja auch in den westlichen, auch in den deutschen Medien, wurde ja nicht hinterfragt, ob das hier diktatorisch zuging oder nicht, sondern da war ja Taiwan, Formosa hat man damals auch noch eher gesagt, war ja, ist gleich das freie China.
Sie sind ja auf unserer Seite.
Sind auf unserer Seite gewesen, genau.
Doch da nochmal kurze Eigenwerbung. Wir haben eine Folge mit Chris Horton gemacht, wo es wirklich auch mit Fokus auf die, also den Weißen Terror und die Verbrechen unter der KMT und wie damit auch heute umgegangen wird. Das heißt, die können wir auch noch verlinken.
Ganz toller Kollege, der für die New York Times schreibt hier, ja.
Das mit dem Platz im Sicherheitsrat, das lief aber nicht mehr lange.
Nee, jetzt, und dann haben sich auf der UN-Bühne die Kräfteverhältnisse verschoben, weil mehr ehemalige Kolonien unabhängig wurden, auch Mitspracherecht hatten. Und jetzt sind wir 1971 und da war abzusehen, dass die UN-Vollversammlung die Mehrheitsverhältnisse so sein würden, dass sie Taiwan oder die Republik China rausschmeißen würden zugunsten der Volksrepublik. Und kurz bevor das soweit war, um diese Demütigung zu vermeiden, hat Chiang Kai-shek, der da schon steinalt war, aber noch gelebt hat, hat selbst angeordnet, im Protest die Vereinten Nationen zu verlassen. Und dann wurde trotzdem noch daraufhin vom UN-Sicherheitsrat noch eine Resolution verabschiedet, die auch bis heute sehr wichtig ist und immer wieder zitiert wird. Ich habe jetzt 2751 oder irgendwas in der Art. Da drin hieß es, dass die, Zitat, Repräsentanten von Chiang Kai-shek ihren Platz in der UN verlieren und die Volksrepublik ihn einnimmt. Also da war weder von der Republik China noch überhaupt von Taiwan die Rede, sondern von Repräsentanten von Chiang Kai-shek. Das wird trotzdem bis heute, wird dieser Text immer wieder von chinesischer Seite rangezogen, um zu sagen, hier, guck mal, da haben wir es schwarz auf weiß, da haben die Vereinten Nationen selber gesagt, dass sie mit Taiwan nichts mehr zu tun haben wollen und dass nur wir China repräsentieren.
Ja. Eine Sache, die da auch spannend ist, hatte ich in der Vorbereitung noch in einem Text von Chris Holton auch gelesen. Chiang Kai-shek hatte wohl vor diesem Ereignis ein Angebot der USA abgelehnt, dass sie ja ihn vielleicht weiterhin als Taiwan in der UN sein könnten. Was ironisch ist, da das mittlerweile etwas ist, was wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre, oder immer als Unabhängigkeit sehr politisch sensibel ist.
Also es gibt Historiker, die sagen, dass damals ein Golden Window of Opportunity war, wo, wenn Chiang Kai-shek zugestimmt hätte, es zu einer Zwei-China-Lösung in der UN hätte kommen können. So wie es ein paar Jahre später ja auch mit den beiden deutschen Staaten dann möglich war. Dass das für ihn aber nicht in Frage kommt, dass er es ausgeschlagen hat und dass sozusagen heute dieser diplomatische Waisenstatus Taiwans im Prinzip, den sich die damalige Kuomintang-Regierung dadurch selber zuzuschreiben hatte.
Und auch immer noch wegen dieses Traums, dass er halt wirklich darauf fest bestand, weiter im Zweifel sind wir noch China.
Ja, dass er einfach nicht eingestehen wollte, dass es da noch einen anderen chinesischen Staat gibt, der inzwischen das Recht hat, auf dem Festland zu regieren. Ja. 1976 ist Chiang Kai-shek dann gestorben und nach einer kurzen Übergangszeit hat sein Sohn Jiang Jingguo hier als Präsident übernommen. Und der nächste große Schlag für das Regime, das in der Zeit dann wirtschaftlich schon sehr erfolgreich war, also da begann so diese goldene Boomzeit Taiwans, aber politisch der nächste Schlag war dann, dass die USA unter Jimmy Carter 1978, 79 dann auch diesen Schritt vollzogen haben und über Nacht der Regierung hier mitgeteilt haben, dass sie jetzt ihre Botschaft hier schließen werden und die in Peking aufmachen werden. Da gab das dann sogar hier anti-amerikanische Proteste in den Straßen von Taipei ganz kurz. Da wurde das Auto des Botschafters beworfen und so weiter, weil die Leute hier natürlich nicht begeistert davon waren. Dann sah das für einen kurzen Moment so aus, als ob Taiwan jetzt schutzlos wäre und als ob die Volksrepublik jetzt ja nachsetzen und früher oder später hier das auf die eine oder andere Art einnehmen könnte. Da hat aber dann 1979 der amerikanische Kongress, der wurde von den Republikanern dominiert, Jimmy Carter war Demokrat, die Republikaner waren nicht begeistert davon, dass Jimmy Carter ihren guten alten antikommunistischen Verbündeten einfach so im Stich lässt. Und da hat sich der amerikanische Kongress hingesetzt und hat den Taiwan Relations Act geschrieben und verabschiedet, der auch bis heute, der hat gerade 40 Jahre Jubiläum gefeiert letztes Jahr. Da gab es große Veranstaltungen hier das ganze Jahr durch in Taiwan, die also bis heute extrem wichtige Bedeutung dafür hat, dass Taiwan halt noch immer inoffiziell unter amerikanischem Schutz steht. Also dieser Taiwan Relations Act besagt, dass die USA die Entwicklung Taiwans mit besonderer Sorge zu betrachten haben und dass sie alles ablehnen, was den Status hier auf nicht friedliche Weise verändert und dass sie so lange, bis eine friedliche Lösung gefunden ist, sich auch weiter das Recht vorbehalten, Taiwan mit Verteidigungswaffen zu beliefern, dass sie eine inoffizielle Vertretung aufmachen, die quasi alle Funktionen einer Botschaft übernimmt, die nur nicht so heißen darf und so weiter. Das ging alles auf diesen Taiwan Relations Act zurück. Der, wie gesagt, auch bis heute gilt, also das ist geltendes Recht in Amerika, auch ein Präsident könnte sich da, wenn es rechtsstaatlich zugeht in Amerika, nicht einfach drüber hinwegsetzen, sondern da hat dann der Kongress und der Gesetzgeber einfach noch ein Wort mitzureden. Da steht aber nicht drin, dass es eine Beistandsgarantie im Kriegsfall gibt, also das wird bewusst offen und vage gelassen, also kein militärischer Beistandspakt, aber er lässt halt diese Möglichkeit durchaus offen. Und Washington heute lässt das auch ganz bewusst offen und im Raum stehen, inwieweit sie bereit wären, wenn es hart auf hart käme, auch für Taiwan einzugreifen oder vielleicht sogar Militär zu schicken.
Ja. Ein weiteres wichtiges Ereignis, das nächste, was ich jetzt auf dem Schirm habe, ist der Konsens 1992. Hm. Oder verpasse ich da noch was vorher?
Ja, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur amerikanischen Politik. Hm. Die Amerikaner verfolgen ja auch eine Ein-China-Politik, allerdings anders als die vieler anderer Länder oder auch das, was die Chinesen selber unter dem Ein-China-Prinzip verstehen. Besagt die amerikanische Ein-China-Politik, und das wird auch sehr oft falsch dargestellt, nur die USA erkennen an, dass es nur ein China gibt und dass die Volksrepublik dieses China vertritt. Aber inwieweit Taiwan da reinfällt, ob das Taiwan mit abdeckt oder nicht oder was überhaupt Taiwans Status ist, wird einfach offen gelassen. Also die USA vermeiden seit mindestens seit 1979 jede offizielle Aussage dazu, was überhaupt mit Taiwans Status ist. Ob es nicht vielleicht immer noch, ob wir nicht vielleicht eigentlich immer noch völkerrechtlich an dem Punkt sind, wo die Japaner ihre Gebiete damals an die Siegermacht USA abgegeben hatten und dass die Republik China eigentlich völkerrechtlich hier gar kein wirkliches Recht hat zu regieren. Es gibt auch Leute, die das behaupten. Und das ist halt offen gelassen. Also wenn man wirklich nachbohrt und guckt, was ist da der Kern der Sache, muss man zum Schluss kommen, zumindest aus amerikanischer Sicht, ist der Status Taiwans unbestimmt.
Das ist ja auch in diesem Taiwan Relations Act so ein bisschen mit drin, oder? Also, weil in dem, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann steht im Text ja drin, nicht, dass die Ansprüche Chinas, der chinesischen Regierung in Peking auf Taiwan anerkannt werden, sondern es wird quasi gesagt, die existieren. Wir wissen, dass die existieren.
Das war das Shanghai-Kommuniqué 1972, glaube ich, wo okay. Das drin stand. Da hieß es, the USA acknowledges the Chinese position. Also, wir nehmen das zur Kenntnis.
Genau.
Okay, wir haben gehört, was ihr sagt, aber es steht nicht, the USA recognizes it. Also wird nicht gesagt, wir machen uns das zu eigen.
Okay, also 72.
Ja. Das kommt auch in amerikanischen Berichten, auch bis hin zu CNN und so weiter, wird das auch immer wieder mal gerne falsch verstanden. Und dann, ja, jetzt sind wir in den 80er Jahren. Da ist die Zeit, wo der altgewordene Jiang Jingguo kurz vor seinem Tod das Kriegsrecht aufhebt und damit die Weichen stellt für eine Demokratisierung Taiwans, die dann ja auch in den späten 80ern und frühen 90ern dann ganz rapide Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt sind wir Anfang der 90er an einem Punkt, wo die Volksrepublik gerade auch wieder international isoliert war als Nachwirkung von Tiananmen und wo man aber trotzdem von Regierung zu Regierung über inoffizielle Zwischenhändler angefangen hat, Kontakt aufzunehmen und sich gesagt hat, wir müssen uns ja mal irgendwie treffen, zwar nicht gerade auf politischer Ebene, aber irgendwelche Unterhändler. Und im Vorfeld dieses ersten Treffens, was 1993 stattfand, in Singapur, soweit ich weiß, gab das ein Treffen der Unterhändler, die das vorbereitet hatten. Und die haben sich 1992 in Hongkong getroffen. Ich hoffe, ich bekomme es nicht durcheinander. Und jedenfalls im Vorfeld oder im Zuge dieser Verhandlungen wurde dann angeblich, weil das nirgendwo schriftlich festgehalten ist, es gibt kein Dokument, was unterzeichnet ist, aber wurde angeblich eine Kompromissformel dafür gefunden, dass man sich überhaupt an einen Tisch setzen konnte. Und die, so sagen es zum Beispiel heute immer noch die Kuomintang-Vertreter, diese Formel lautete, beide Seiten erkennen an, dass es nur ein China gibt, aber sie haben beide unterschiedliche Vorstellungen davon, was mit diesem ein China gemeint sein könnte. Das hat dann Anfang der 90er zu diesen ersten inoffiziellen Treffen geführt. Damit war es allerdings dann auch bald wieder vorbei, als Lee Teng-hui, der dann auch als erster Präsident demokratisch gewählt wurde, der Deutschen Welle gegenüber in einem Interview übrigens gesagt hatte, dass die Beziehungen zu Taiwans zu China Staat-zu-Staat-Beziehungen wären, also zwischenstaatliche Beziehungen. Da war er dann also bei der KP auch wieder ganz schnell unten durch und dann wurden diese Kontakte, die es Anfang der 90er gab, ganz schnell wieder eingefroren. Aber Taiwan war halt in der Zwischenzeit, erste Präsidentschaftswahl in 96, war demokratisch geworden und das ist jetzt auch nicht unwichtig, es hatte zu der Zeit einige Verfassungszusätze verabschiedet, die zum Beispiel für die direkte Präsidentenwahl durchs Volk ermöglicht hatten und eine dieser Verfassungszusätze regelte auch das Staatsgebiet und führte dieses Konzept der Taiwan Area und der Mainland Area ein, dass man konnte ja die Verfassung an sich nicht, wollte man auch nicht, einfach so außer Kraft setzen oder komplett umschreiben. Zum einen weil das halt die Grundlage des Staates war und zum anderen, weil die KP in Peking genau das als sogenannte Unabhängigkeitserklärung sehen würde. Also hat man, damit das überhaupt noch irgendwie praktikabel und mit der Realität was zu tun hatte, diesen Zusatz geschrieben, in dem es halt hieß, diese Verfassung gilt effektiv nur für das Gebiet, was wir derzeit auch unter Kontrolle haben. Also da hat man sich sozusagen durch die Hintertür und indirekt eigentlich in den 90ern schon von diesem Anspruch verabschiedet, auch als Republik China noch Anspruch auf ganz China zu erheben.
Okay, das heißt, damit befinden wir uns eigentlich in der Gegenwart, oder? Was den Status angeht?
Ja, da haben wir noch das Zwischenspiel mit der ersten DPP-Präsidentschaft unter Chen Shui-bian 2000 bis 2008, der auch ein rotes Tuch für Peking war. In der Zeit wurde das sogenannte Anti-Abspaltungsgesetz verabschiedet in Peking, womit Peking sich wiederum gesetzlich, also auch so ein bisschen Parallelen zum Taiwan Relations Act, aber sich sozusagen gesetzlich das Recht einräumt, militärisch einzugreifen, sobald hier irgendwas passiert, was ihnen zu sehr gegen den Strich geht. Das muss gar nicht mal die förmliche, in Anführungszeichen, Unabhängigkeitserklärung sein. Es können auch irgendwelche internen Ausschreitungen in Taiwan sein und so weiter. Dann hatten wir von 2008 bis 2016 wieder die Kuomintang an der Macht mit Präsident Ma Ying-jeou, der genau diesen 1992er Konsens wieder aus der Schublade gezogen hat und gesagt hat, das ist jetzt die Grundlage, auf der wir mit China Politik machen. Und während der Zeit waren auch unter der DPP-Regierung, gerade unter der DPP-Regierung Anfang der 2000er, waren die wirtschaftlichen Verflechtungen sehr, sehr eng geworden. Also taiwanische Unternehmen waren damals Anfang der 2000er, obwohl politisch totale Eiszeit war, die ersten, die im ganz großen Stil angefangen haben, ihre Fabriken nach China zu verlagern. Also man hat da schon angefangen, wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Dieser Trend ging dann durch die Ma-Regierung durch bis 2014, als er in seiner zweiten Amtszeit aus Sicht vieler Taiwaner dann den Bogen überspannt hatte mit seinen Freihandelsabkommen und der Art und Weise, wie er die immer weiter und weiter durchsetzen wollte, als dann die Sunflower-Bewegung
das Parlament besetzte. Genau, so Freihandelsabkommen mit China ist der wichtige Punkt hier.
Genau, ja. Mit China, genau. Wo dann eine, ja, offenbar ja doch Mehrheit der Bevölkerung zu dem Ziel kam, das geht uns zu schnell, wir binden uns zu schnell, zu eng an China, nur aus wirtschaftlichen Erwägungen, man kann Politik und Wirtschaft doch nicht trennen, wir befürchten, dass wir auf diese Art und Weise halt doch unsere Souveränität gefährden. 2014, Studenten besetzen das Parlament, großer Stimmungsumschwung in der Gesellschaft, führten dann dazu, dass 2016 Tsai Ing-wen mit der DPP wiederum die Macht im Parlament und Präsidentenpalast gewann und das jetzt gerade ganz aktuell Anfang 2020 auch wieder verteidigen konnte.
Eine Frage, die ich noch habe, die auch, das war es auch immer wieder aufkommend und was Leute mich oft immer fragen, ist, dass Taiwan, Leute sagen dann, aber Taiwan ist ja, fragen mich, ob Taiwan denn ein Staat ist gerade, weil es ja zum Beispiel nicht mehr in der UN ist und auch wegen des Statuses, den es gerade hat, an vielen internationalen Organisationen nicht teilnehmen kann, weil China sich oft dagegen einsetzt.
Das kommt auf die Definition an, was ein Staat ist. Also wenn du sagen würdest, ein Staat ist nur, wer in der UN ist, dann wäre Taiwan das nicht. Andererseits, BRD und DDR waren beide bis weit in die 70er Jahre nicht in der UN. Es waren trotzdem funktionierende Staaten. Und die Schweiz war freiwillig zwar, aber war auch bis Anfang der 2000er Jahre kein UN-Mitglied. Und wird auch keiner behaupten, dass die Schweiz kein Staat ist. Also für mich die einleuchtendste Definition ist die sogenannte Montevideo-Konvention, in der mal auf UN-Ebene Kriterien festgelegt wurden für Staatlichkeit. Und dazu gehört, ob ich das jetzt eben aus dem Stegreif zusammenbekomme, ein Staat braucht ein Gebiet, eine Bevölkerung und ein effektives System, um da Gesetze durchzusetzen.
Aber das effektives Gewaltmonopol, kann das sein?
Ich denke, also es muss in diesem Gebiet quasi auch unbeschränkt regeln können, was passiert. Und das hat Taiwan. Also Taiwan hat ganz klar sein Gebiet, also Taiwan, Insel Taiwan, inklusive der anderen Inselgruppen, auch Jimin und Manzhou, die halt anders als Taiwan wirklich historisch immer zu China gehörten, die beiden, die direkt vor der Küste liegen. In diesem Gebiet hat Taiwan die uneingeschränkte Gewalt darüber, was hier passiert. Also es gibt die eigene Armee, die die Grenzen schützt. Es gibt ein funktionierendes politisches System, was die Gesetze erlässt und auch dafür sorgt, dass sie durchgesetzt werden. Hier, es gibt eine eigene Währung. Man schließt Verträge mit anderen Staaten, auch wenn man keine offiziellen Beziehungen mit ihnen hat. Man hat sogar noch offizielle Beziehungen zu einigen immer weniger werdenden Staaten. Im Moment sind es noch 15. Aber das sind ja nun alles Kriterien, die darauf hinweisen, dass man es hier mit einem Staat zu tun hat.
Ja, und tatsächlich, es gibt ja auch einen ein Pass. Den
und ein Pass,
Leute,
ja, der anerkannt wird. Genau,
mit dem Leute reisen können.
Ja, mit dem Taiwaner visumfrei in den Schengen-Raum einreisen können und der viel, viel anerkannter ist, also in viel mehr Ländern anerkannt ist international als der chinesische Pass. Ja.
Hat das Folgen für die ausländischen und diplomatischen Beziehungen der taiwanesischen Regierung, dass sie diesen, also de facto als Staat operieren, aber dass ihnen so ein bisschen diese Anerkennung von anderen Staaten oft fehlt?
Ja, natürlich. Sie sind natürlich ausgeschlossen von allen Organisationen, wo Staaten Mitglieder sind und wo China jetzt schon Mitglied ist und darüber bestimmen kann, ob Taiwan da auch reingelassen wird oder nicht. Also das sind sämtliche UN-Organisationen, inklusive der Weltgesundheitsorganisation, was dazu führt, dass hier Taiwan nicht in dieses internationale Seuchenbekämpfungssystem einbezogen ist. Momentan haben wir diese Wuhan-Grippe, die da in China um sich greift. Da werden Erinnerungen wach an SARS Anfang der 2000er, als Taiwan auch nicht in dieses System eingeschlossen war und auch SARS hier übergeschwappt war. Und das geht hin bis zu der internationalen Vereinigung der Feuerwehrbands. Also jede internationale Organisation, wo China schon drin ist, da kann es Taiwan sich eigentlich abschminken, da überhaupt auch nur eingeladen zu werden und angehört zu werden, weil China sitzt und das einfach blockiert.
Genau, und das hat, wie du auch eben gesagt hast, hat sehr praktische Konsequenzen für die internationale Zusammenarbeit.
Also die einzige Ausnahme, die einzige wichtige Ausnahme, wo beide Mitglied sind, ist die Welthandelsorganisation. Da ist Taiwan unter so einem komischen Kunstnamen Mitglied, Zollgebiet von Taiwan, Panghu, Jinmen und Matsu oder irgend sowas. Und ist ungefähr gleichzeitig wie die Volksrepublik damals auch aufgenommen worden. Und wir haben das Internationale Olympische Komitee, wo Taiwan noch unter der Bezeichnung Chinese Taipei Mitglied ist. Und deswegen können auch taiwanische Athleten, werden auch unter diesem Namen bei Olympischen Spielen teilnehmen und auch die anderen Sportverbände, also FIFA zum Beispiel. Es gibt auch ein Chinese Taipei Fußballteam, was immer mit um die WM-Qualifikation spielt. Immer leider schon in der Vorrunde zur Vorrunde ausscheidet, aber da ist man also dabei, wenn auch halt nicht unter der Bezeichnung, ob das jetzt Republik China oder Taiwan wäre, unter der Bezeichnung, die man sich selber aussuchen könnte.
Und dann, das ist jetzt vielleicht eine, also immer ganz naiv gefragt, warum kann denn Taiwan jetzt nicht einfach sagen, hey, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, wir sind seit 50 Jahren quasi unser eigener Staat. Warum kann Taiwan nicht einfach sagen, wir sind jetzt einfach Taiwan und wir lassen das mit dem ganzen China-Kram?
Ja, jetzt wird's spannend. In gewisser Weise sagt Taiwan nämlich eigentlich, oder mal anders angefangen, das, was man klassischerweise als Taiwan-Unabhängigkeit verstehen würde und wofür auch das sogenannte tiefgrüne Lager in Taiwan nach wie vor eintritt, den ihre eigene Präsidentin dazu gemäßigt ist und nicht weit genug geht, wäre es das System der Republik China abzuschütteln, also diesen Namen, diese Verfassung, die ja immer noch für ganz China geschrieben wurde und diese Flagge, auf der immer noch das Kuomintang-Parteiwappen oben links ist, das alles zu ersetzen durch ein neues System, zum Beispiel durch eine neue Verfassung für eine Republik Taiwan. Davon träumt diese Gruppe in der Bevölkerung hier. Genau dieser Weg ist aber de facto einfach absolut unmöglich dadurch, dass China genau das als Unabhängigkeitserklärung ansehen würde und dann genau den Vorwand hätte, den es bräuchte, um hier anzugreifen und dann auch noch mit dem Finger auf Taiwan zu zeigen und zu sagen, hier seid ihr selbst schuld. Ihr habt angefangen. Deswegen, das ist der Grund dafür, dass die meisten Taiwaner, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, angesichts der Situation, wie sie ist, bist du eher für Unabhängigkeit, Vereinigung oder Status quo, dass in dieser Situation die meisten Leute sagen, Status quo ist okay, das funktioniert ja seit Jahren, wir regeln ja seit Jahrzehnten unsere Sachen selber und die Volksrepublik hat ja gar nichts zu melden hier. Also das ist der Status quo. Und jetzt, gerade nach der aktuellen Wahl, hat Tsai Ing-wen in einem Interview mit der BBC, im Prinzip hat sie da nichts Neues gesagt, sondern das, was die DPP schon seit 20 Jahren sagt, aber dadurch, dass sie es jetzt den internationalen Medien und in so einem Moment nochmal in den Blog diktiert hat, ist halt auch mit großem Interesse aufgenommen worden. Sie hat gesagt, wir müssen gar keine Unabhängigkeit erklären. Wir sind doch schon längst ein unabhängiges Land und wir heißen Republik China Taiwan. Also sie macht dann, sie verschmilzt das sozusagen. Sie nimmt diese Republik China, die bei vielen aus ihrem Lager eigentlich eher unbeliebt ist, und sagt sozusagen, wir, die Taiwaner, haben durch unsere Demokratie diese Republik China zu etwas von uns gemacht, von uns, für uns, und sagt, das ist der demokratische Staat, den wir jetzt hier haben und dessen Souveränität wir verteidigen sollen. Wie gesagt, das kommt bei den Hardcore-Lager ihrer eigenen Partei nicht gut an. Und es kommt natürlich auch bei den eingefleischten KMT-Anhängern nicht gut an, die sagen, wieso Republik China Taiwan? Das ist einfach die Republik China. Also was tut sie jetzt so, als ob die da irgendwie taiwanisiert worden wäre oder so? Und dieser Teil der Kuomintang-Anhänger sagt ja auch immer noch, das Fernziel muss weiter eine Vereinigung sein. Allerdings nicht unter der Oberhoheit der Volksrepublik. Also selbst diese aus unserer Sicht am blauen Ende des Spektrums stehenden, selbst die lehnen ein Land, zwei Systeme zum Beispiel ab. Selbst bei denen ist diese Idee also schon tot. Selbst bei denen kommt Xi Jinping mit seiner Vorstellung schon, er kann ja schon nichts mehr gewinnen.
Ja, genau, das ist auch nochmal, das ist glaube ich auch etwas, was teils missverstanden wird, weil teils wird Tsai Ing-wen als Pro-Unabhängigkeit so ein bisschen dargestellt. Das ist eben wichtig, dass sie das nicht ist. Sie ist wirklich sehr stark pro Status quo und was eben vielen Leuten in ihrem grünen Lager, die wirklich für Unabhängigkeit sind, einfach nicht genug ist.
Ja, zu einem Punkt, wo es auch bei der Präsidentenwahl jetzt gerade, wo es ja hieß, die ist ja, also jede Präsidentenwahl ist wegweisend hier, aber hier hieß es, die ist jetzt besonders entscheidend. Selbst hier gab es tiefgrüne Parteien, die versucht haben, der DPP die Stimmen abzunehmen und es am liebsten wäre auch die frühere Vizepräsidentin Annette Lü Cholien, wäre auch am liebsten als Präsidentschaftskandidatin angetreten gegen Tsai Ing-wen, um ihr die Stimmen der Unabhängigkeitsbefürworter abzunehmen, hat es aber nicht geschafft, weil sie vorher nicht genug Unterschriften gesammelt hat. Aber das zeigt halt, dass Tsai Ing-wen halt durchaus bei den Hardcore-Unabhängigkeitsbefürwortern Taiwans, die mit China, Chinesisch, Republik China gar nichts mehr zu tun haben wollen, auch nicht beliebt ist, weil sie aus deren Sicht sozusagen die Chance, die sich jetzt geboten hat, endlich was zu ändern, nicht genutzt hat.
Und dann als letzte Frage jetzt noch, weil wir haben es tatsächlich oft bei den Taiwan-Themen nicht, dass wir jemanden haben, der sich auch mit dem deutschen Aspekt dieser ganzen Sache auskennt. Wie geht denn die deutsche Regierung damit um, dass es zum einen diesen de facto Staat gibt, der demokratisch ist und von vielen Werten her so sehr eigentlich mit dem d'accord geht, was in Deutschland auch passiert. Und auf der anderen Seite gibt es die Chinesische Volksrepublik, die Deutschland anerkennt.
Die deutsche Regierung sagt aktuell, wir haben eine sehr gute Beziehung mit Taiwan, eine wertebasierte Partnerschaft auf ganz, ganz vielen Gebieten und wir wollen da auch gerne noch mehr machen mit dem großen Aber, das alles im Rahmen unserer Ein-China-Politik. Und die deutsche Ein-China-Politik besagt halt auch, die Volksrepublik ist die einzige rechtmäßige Regierung Chinas und sie besagt leider auch, spätestens seit einem Statement von Steinmeier 2008, und Taiwan ist, in Klammern ebenso wie Tibet, Teil des chinesischen Territoriums. So, der kann man jetzt erstmal schlucken. Jetzt wird es aber nochmal interessant. Gerade war ja eine Anhörung Anfang Dezember in Berlin vom Petitionsausschuss, wo ein Bürger gefordert hatte, dass die Bundesregierung doch bitte diplomatische Beziehungen mit Taiwan aufnehmen soll. Er hat 50.000 Unterschriften dafür gesammelt und da musste das Außenministerium, das Auswärtige Amt, auch offiziell im Namen der Bundesregierung Stellung nehmen auf Fragen von Abgeordneten. Und da wurde die Vertreterin vom AA auch gefragt, in dem Fall übrigens von dem Abgeordneten der AfD, der in dem Moment wirklich die schärfste und interessanteste Frage gestellt hatte, sehen Sie Taiwan oder ist Taiwan für Deutschland Teil der Volksrepublik China? Und daraufhin hat sie dann gesagt, das ist alles sehr kompliziert. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie wir das sehen. Für uns ist Taiwan ein Teil Chinas. Und die Volksrepublik ist die offiziell staatlich anerkannte Regierung Chinas. Also sie hat, wenn man ganz genau hinguckt, hat man sich damit noch ein Hintertürchen offen gelassen, zu sagen, aus deutscher Sicht gehört Taiwan zwar zu diesem irgendwie zu dem chinesischen Territorium, aber das bedeutet nicht, dass wir eine Oberhoheit der Volksrepublik über Taiwan anerkennen. Also da hat sie ganz großen Wert drauf gelegt. Jetzt kann man sagen, welche faktische Relevanz hat das? Das ist jetzt fraglich. Also aus deutscher Sicht, man arbeitet halt auch die Diplomaten hier vor Ort, die in der Botschaft arbeiten, die sich nicht Botschaft nennen darf, sondern nur Deutsches Institut. Die arbeiten halt schon gerade in den letzten Jahren verstärkt gut mit Taiwan zusammen. Es wurden Abkommen geschlossen, Doppelbesteuerungsabkommen, Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Führerscheinen. Es gibt ein Gefangenenaustauschabkommen. Also lauter Geschichten, wie man die eigentlich halt auch zwischen Staaten schließt. Nur alles, wo sozusagen der Punkt der Staatlichkeit direkt berührt ist, da sagt die deutsche Regierung, wie die meisten oder eigentlich alle europäischen Regierungen auch, Stopp. Zum Beispiel dürfen die gewählten Staatsvertreter Taiwans, Präsidentin, Vizepräsident, Premierminister, Verteidigungsminister, Außenminister, dürfen nicht in die EU einreisen. Nicht mal irgendwie als Tourist da. Oder der Verfassungsgerichtspräsident hier wollte zum Beispiel irgendwie seine Tochter besuchen, die in Deutschland studierte. Da hieß, davon hat er dann Abstand genommen. Also es steht nirgendwo klipp und klar, aber man macht den Taiwanern schon im Vorfeld klar, hört mal, das davon, nehmt doch bitte Abstand davon, weil das könnten wir nicht zulassen. Und um dann so einen Eklat zu vermeiden, versuchen die dann halt gar nicht erst zum Beispiel als Amtsträger auch in die EU einzureisen, während das in den USA möglich ist. Also Tsai Ing-wen als Präsidentin kann zwar offiziell auf Durchreise, weil sie irgendwelche Verbündeten in Südamerika besuchen will, macht sie einen Transitstopp in Los Angeles oder Dallas oder New York, aber wenn sie da ist, dann macht sie da auch Auftritte, dann trifft sie Senatoren, dann trifft sie auch Regierungsmitglieder und sie hält Reden vor amerikanischen Taiwanern und so weiter. Das ist da also alles möglich. Da ist die amerikanische, trotz ein China, ist da die amerikanische Taiwan-Politik halt viel, viel weitergehend als die europäische oder die deutsche.
Okay, dann, wir sind jetzt auch bei einer Stunde. Würde ich sagen, würden wir es da beenden. Außer du hast noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen, was du meinst, was wir vergessen haben.
Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwo anfangen, nochmal nachzubohren, dann machen wir ein neues Fass auf. Also lassen wir es mal dabei.
Im Zweifel machen wir nochmal eine Folge in der Zukunft.
Alles klar.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ausführlichen Erklärungen. Ich fand es super spannend. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback und wo können Leute dir folgen, wenn sie sich für deine Arbeit interessieren?
Also auf den sozialen Netzwerken ist das, auf Twitter und auf Facebook bin ich als Taiwan-Reporter in einem Wort. Und ich habe einen Blog, was inzwischen dringend ein neues Design gebraucht, was aber trotzdem ich seit 10 Jahren immer fortführe, das findet man auf intaiwan.de.
Okay, wunderbar. Dann vielen Dank und hoffentlich einfach bis zum nächsten Mal.
Gerne, hat Spaß gemacht, danke.
Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Hier nochmal Katharin mit einem kurzen Wort zum Abschied. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Unsere nächste Folge gibt es vermutlich wie geplant am 6. Mai, also dem ersten Mittwoch im Mai. Das Thema steht noch nicht genau fest, aber wir arbeiten an ein paar Folgen. Im Zweifel seht ihr das dann als Überraschung im Feed. Also subscribe wie immer, wo auch immer ihr Podcasts hört. Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict. Wir hoffen, dass es euch in diesen komplizierten Zeiten gut geht und dass ihr sicher seid und dass ihr und eure Familie sicher seid. Wir freuen uns natürlich wie immer über Unterstützung, aber verstehen auch, dass gerade jetzt gerade es vielleicht einfach wichtigere Sachen gibt, für die man Geld und Spenden aufbringen möchte. Falls ihr uns trotzdem unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich extra. Das könnt ihr finanziell tun, indem ihr uns zum Beispiel eine Überweisung schickt oder uns über PayPal eine Spende schickt. Unser PayPal-Link ist paypal.me/fernostwärts. Oder ihr könnt uns auch regelmäßig mit Dauerüberweisungen oder einer Steady-Mitgliedschaft unterstützen. Das haben wir beides auch in den Shownotes verlinkt. Viel wichtiger ist aber eigentlich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch die Podcasts gefallen, empfehlt uns weiter und wie immer, bitte schickt uns Feedback, damit wir wissen, was euch interessiert und was ihr gut findet, wo ihr vielleicht Potenzial für Verbesserungen seht. Und als letztes dann auch noch der Hinweis, wir schreiben ja seit Juni 2019 auch einen 2-wöchigen Newsletter. Der hat sich jetzt die letzten Wochen über etwas verspätet wegen des Chaos mit dem Coronavirus. Weiter wird es gehen mit einer neuen Ausgabe am 6. April, also jetzt am kommenden Montag. Falls ihr abonnieren wollt, könnt ihr das tun über fanostwärts.substack.com oder auch über den Link, den wir schon uns verlinkt haben. In dem Newsletter fassen wir alle 2 Wochen die wichtigsten Ereignisse aus Ostasien zusammen, beziehungsweise in China, Taiwan und in Hongkong, und verfolgen dort auch schon seit Anfang des Jahres die Ausbreitung des Coronavirus in China und wie das mit der gesellschaftlichen und politischen Interaktion dort interagiert. Da wir jetzt eine längere Pause hatten, wird es am Montag eine Ausgabe geben, die sich mit den letzten 3 Wochen beschäftigt und dann noch einmal eine Ausgabe, die zurückblickt in den März und da noch einmal einen kleinen Rückblick bietet in die Zeit, bevor das Coronavirus wirklich so ein großer Faktor auch in vielen westlichen Ländern war. Von daher, genau, auch beim Newsletter gilt, wir freuen uns über Feedback. Es ist uns sehr wichtig, dass das Informationen sind, die für euch interessant sind, die für euch nützlich sind. Also, wenn es euch gefällt, empfehlt es gerne weiter und schickt uns Feedback, kommentiert, twittert uns an, e-mailt uns an. Bleibt zu Hause, passt auf euch auf, bleibt sicher, wenn ihr in einem Job arbeitet, in dem ihr nicht zu Hause bleiben könnt, dann passt besonders gut auf euch auf und alles Gute und wir hören uns in einem Monat.